Sie hören eine Sendung von DRS2.
Würden wir alle unser Geld einfordern, das wir auf Konten, Wertpapieren oder als Renten zugute hätten, gäbe es schlicht zu wenig Noten, um es tatsächlich auszubezahlen. Denn Geld ist heute meist nur noch ein elektronischer Impuls. Sein Wert besteht so lange, wie wir daran glauben. Tun wir es nicht mehr, bricht das ganze System zusammen. Ohne Vertrauen kein Geld. Deshalb verwundert es nicht, dass gerade dieser Begriff Vertrauen in Zeiten der Krise Hochkonjunktur hat.
Vertrauen ist nicht etwas, das eine Person hat oder nicht hat, sondern es kennzeichnet eigentlich eine Beziehung. Und eine vertrauensvolle Beziehung besteht dann, wenn man sicher ist, dass die Abhängigkeit und die Verletzlichkeit, die man eingeht mit der Beziehung, dass die nicht einseitig ausgebeutet wird oder instrumentalisiert wird.
Werner Müller ist nicht Ethiker, wie man vielleicht denken könnte, sondern emeritierter Professor für Betriebswissenschaftslehre an der Universität Basel. Sein Spezialgebiet Führung und Personalorganisation.
Vertrauen setzt voraus, dass man erstens dem anderen vertraut, dass er mich nicht zu einem Instrument seiner Interessen macht, zu einem Objekt, und dass ich für den anderen auch einen Selbstwert habe. Nicht nur einen Wert im ökonomischen Sinn, sondern dass er mich auch als Person in meinem Selbstwert akzeptiert. Ich glaube, das trifft eben auf die Beziehung zu den Banken auch zu und gibt uns einige Hinweise, was schiefgelaufen ist in dieser Beziehung jetzt mit den Banken.
Dass gerade dieses Vertrauensverhältnis zu den Banken ein ganz heikles ist, hängt damit zusammen, dass wir einer Bank unsere existenzielle Grundlage aushändigen. Im festen Vertrauen darauf, dass diese Existenz nicht aufs Spiel gesetzt wird.
Und die Bank, die muss einiges tun, um sich dieses Vertrauens würdig zu erweisen.
Die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse haben in der Schweiz wegen ihres undurchsichtigen Verhaltens in der Finanzkrise viel Vertrauen verloren. Nicht nur, weil sie sich verspekuliert haben, sondern auch deshalb, weil sie ihre Fehler anschließend nur in kleinen Scheiben preisgegeben haben. Bis vor kurzem galten diese Großbanken als Inbegriff der Zuverlässigkeit und dass diese scheinbar soliden Bollwerke ins Wanken kommen könnten, war beinahe eine absurde Vorstellung. Dass es nun trotzdem so weit gekommen ist, so Werner Müller, hat mit einer falschen Selbsteinschätzung, mit einem veränderten Selbstverständnis eben dieser Banken zu tun.
Im Prinzip ist die Bank ein Finanzdienstleister. Und sie stellt der Wirtschaft oder den Wirtschaftsbürgern oder den Akteuren, die eben Geld brauchen, stellt sie Geld zur Verfügung, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen, eine Hypothek.
Und das wäre eine Dienstleistung, denn die Bank ist ein Dienstleister. Aber genau dieses Selbstverständnis der internationalen Großbanken CS und UBS hat sich gewandelt.
Das Ziel ist nicht mehr die Dienstleistung an und für sich, sondern das Ziel ist ein Wachstumsziel, ein Größenziel. Wer ist Nummer 1 in diesem Geschäft? Wer ist Nummer 2? Weltweit, global, da haben wir ja die globalen Player der Schweiz vor 20, 25 Jahren, die soliden Schweizer Banken hatten noch eine Eigenkapitalrendite vielleicht von 7 oder 8%. Dann hat man gesehen, ja, in Amerika ist die Eigenkapitalrendite über 20%, also müssen wir doch auch, also hier Wachstum in der Eigenkapitalrendite. Umsatz ist wichtig, wer ist der Größte, wer hat am meisten Kunden, wer hat am meisten Gelder und so weiter.
Es geht nicht mehr darum, das ihnen anvertraute Geld sorgfältig in die Wirtschaft zu investieren, damit diese wachsen kann, sondern es geht darum, dass die Bank selber wachsen kann.
Und das heißt für mich auch, dass Größe, also dieses eigenartige Ziel jetzt bei den Banken, eben kein Erfolgsausweis ist, wie wir jetzt kennengelernt haben, weil die Großen scheitern, die Kleinen sind erfolgreich im Moment. Man sagt immer, ja, das gibt Marktmacht, Größe. Aber ist in dem Sinn jetzt, in der Krise, die wir jetzt haben, auch keine Voraussetzung für Erfolg?
Marktmacht spielt hier keine Rolle mehr, ganz im Gegenteil. Die Größe wird zum Problem, denn wenn ein Gigant wankt, wankt die ganze Gesellschaft mit. Kunden und Steuerzahlende bezahlen jetzt den Preis für die Risiken des Größenwahns dieser Banken. Allerdings muss man da auch anführen, dass die Kunden, auch wir Steuerzahlenden, die Risiken in Kauf genommen haben, solange die Börsen florierten. Warnung vor den Risiken, die es immer gab, wurden vom Geldfluss regelrecht weggeschwemmt. Blind war da das Vertrauen in die Banken. Blind machte auch die Gier. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die Großbanken immer größer werden konnten.
Es gibt immer diese krisenhaften Wellen. Und dann funktioniert es wieder ein paar Jahre. Und dann haben wir das Gefühl, ja, ich bin ja blöd, wenn ich da an dieser Wertvermehrung, die aber eben reine virtuelle Wertvermehrung ist, wenn ich daran nicht teilnehme. Aber was wir bisher nicht hatten, war diese Infragestellung dieser Institution an und für sich. Also man darf nicht immer nur von der Gier der Banker sprechen, sondern es ist natürlich auch die Gier der Kunden. Also jetzt dieses Gefühl der Selbstverständlichkeit, da ist irgendwie so eine Riesenmaschine, die jetzt einfach Reichtum produziert, oder? Für mich.
Wie diese Maschine funktioniert hat oder eben jetzt nicht mehr funktioniert, das haben ehrlicherweise die meisten von uns bis heute nicht ganz verstanden. Zu komplex sind die Finanz- und Wirtschaftsmechanismen, und weil wir jetzt aber kein Vertrauen mehr haben, wird die Größe einer Bank plötzlich bedrohlich.
Sie sind groß in ihrem Auftreten, also eben die Größten. Also das sind die, wie hat das geheißen, also da diese Investmentbanker verstehen sich als die Meister des Universums, im Sinne von, ja, die arbeiten nicht mehr mit Zahlen, wo wir uns etwas vorstellen können, sondern mit Hunderten von Milliarden, das sind ganz abstrakte Größen, also ist wahnsinnig groß und das kann man fast nicht mehr verstehen.
Der Vertrauensverlust der Großbanken ist groß, das zeigt sich auch daran, dass viele Kunden ihr Geld jetzt zu den kleinen, regional verankerten Banken tragen, zu den Kantonal-, Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken, aber auch zu den Privatbanken. Zum Beispiel zur zweitältesten Privatbank der Schweiz, zur La Roche & Compagnie mit Hauptsitz in Basel. Einer der vier Mitinhaber dieser Privatbank ist François Lapart.
Schon mein Großvater hat diesen Beruf ausgeübt, wie mein Vater eben auch, so bediene ich auch Kunden in dritter, vierter, sogar fünfter Generation.
Die Bank La Roche betreibt kaum Eigenwerbung, legt großen Wert auf Diskretion und trotzdem, schmunzelt François Lapart mit leiser Ironie, seien sie jetzt medienmäßig plötzlich außerordentlich gefragt.
Plötzlich wird festgestellt, dass es nicht nur Großbanken gibt in der Schweiz, sondern auch Kantonalbanken, Regionalbanken, Raiffeisenkassen und eben offenbar auch Privatbankiers.
Privatbankiers, die mit ihrem eigenen privaten Vermögen für das ihnen anvertraute Geld garantieren. Und, wieder schmunzelt der Mann, weil auch ihr Vermögen nicht unbegrenzt sei, würden sie mit dem ihnen anvertrauten Geld so umgehen, als wäre es ihr eigenes.
Wir sind äußerst vorsichtig, weil wir wissen, dass, um mit Hermann Hesse zu sprechen, Tand, Tand, Tand ist das Werk von Menschenhand und nichts ist todsicher, nur eben der Tod. Und im finanziellen Bereich ist es das Gleiche. Ich kann mich erinnern, als ich in den 60er Jahren, ich absolvierte eine Banklehre, da gab es Pennsylvania Railway. Diese Aktien durfte man kaufen für Witwen und Waisen. Es gibt Pennsylvania Railway schon lange nicht mehr. Eben, es gibt nichts, das wirklich sicher ist.
Erst recht nicht in Zeiten einer globalen Finanzkrise. Was würde er also heute unter solchen Umständen den Witwen und Waisen empfehlen?
In dieser Wirtschaftskrise denken wir, das Wichtigste ist, dass wir Aktien von Gesellschaften kaufen, die nicht auf Kredit gehandelt haben, die also möglichst kleine Fremdverschuldung ausweisen einerseits und andererseits ein Business betreiben, ein Geschäft betreiben, das uns Menschen allen dient, das Dinge, die wir wirklich haben müssen und die für bares Geld verkauft werden, nicht auf Kredit gekauft werden müssen.
Die Bankiers von La Roche lassen sich nicht gerne in die Karten schauen. Sie müssen, da nicht börsenkotiert, ihre Zahlen auch gar nicht offenlegen. Und Diskretion ist eine der im Leitbild verankerten Tugenden. Aber konkret doch immerhin so viel. Vermögensverwaltung ist das Kerngeschäft der Privatbank La Roche. 7 Milliarden verwalten sie zurzeit. Und da hat sich, auch bei vorsichtigem Verwalten, die Finanzkrise trotzdem bemerkbar gemacht.
Wir sind, auch so ein schrecklicher Ausdruck, aber ich verwende ihn jetzt mal, trotzdem ein Kollateralschaden.
Das heißt, die Bank La Roche ist zwar nicht Verursacherin der Krise, aber ihre Kunden haben trotzdem darunter zu leiden.
Wir spüren es natürlich an den Resultaten. Schließlich sind die Depots sind weniger wert. Unsere Depotgebühren sind entsprechend geschrumpft. Und ich kann das in Prozenten schon ausdrücken. Wir haben kein schlechtes Jahr. Unser Resultat dürfte um rund etwa 20-25% unter demjenigen des Vergangenen liegen. Aber wir haben große Sorgen für das künftige Jahr. Wir glauben, dass die Erträge weiter zurückgehen. Aber wir haben immerhin noch Erträge, angenehme, schöne Erträge. Und wir glauben auch, dass wir nächstes Jahr noch Erträge haben werden, aber sie werden weit tiefer liegen als noch in diesem Jahr.
Der Aktienwert der beiden schweizerischen Grossbanken UBS und Credit Suisse ist im letzten Jahr um 70% respektive um 60% gesunken. Zusätzlich zum Wertverfall haben die beiden Banken zahlreiche Kunden verloren, die ihre Gelder auf andere Bankinstitute getragen haben. Was macht da die La Roche anders als die Grossbanken?
Wir legen unsere Beziehung zum Kunden so an, dass wir ihm alle Tage und auch noch in 5 Jahren in die Augen schauen können. Wir müssen nicht Erträge aus den Kundengeldern herausquetschen und dem Kunden unbedingt Produkte verkaufen, die er wahrscheinlich nur schlecht verstehen kann. Auf diese Weise wollen wir sicherstellen, dass der Kunde sieht, längerfristig sieht, dass wir auch Fehler machen, aber auf jeden Fall es angelegt haben, ihn auf lange Zeit gut zu betreuen. Sie stellen ja fest, wir machen relativ wenig Werbung und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass uns unsere Kunden, die bestehenden Kunden, neue Kontakte auch liefern. Das machen sie bekanntlich nur dann, wenn sie zufrieden sind.
Die Bank La Roche muss kein Geld aus dem Vermögen ihrer Kunden herausquetschen. Das ist sicher einfacher, vermute ich, wenn die Kunden ohnehin schon sehr reich und gar nicht so sehr auf weiteres Geld angewiesen sind. François Lapart freut sich über diese Frage.
Weil wir kämpfen gegen diesen Mythos, dass man zu einem Haus wie dem unsrigen nur dann kommen kann, wenn man mindestens über 10 Millionen verfügt. Unser größter Anteil von Kunden, das darf ich hier auch sagen, ist zwischen 0, Sie verstehen, was ich meine, bis 3 Millionen Franken und nicht etwa von 10 bis 100 und noch mehr Millionen. Also hier kämpfen wir gegen ein Klischee. Jetzt bei Anlagen, wenn man Geld wirklich anlegt, insbesondere wenn man es in Aktien anlegt, dann sollte man das nur mit Geld tun, das man nicht morgen zum Hauskauf benötigt. Alles andere ist dann eben Spekulation. Hier sollte man eben diese Langfristigkeit und langfristig im alten traditionellen Sinne heißt eben 10 und mehr Jahre und nicht 3 bis 4 Monate.
Konnten die Bankiers diesen Kurs auch einhalten, als an der Börse die Goldgräberstimmung ausgebrochen ist? Oder verlangten die Kunden, dass die Bank da mithält? Die älteren Kunden nicht, meint François Lapart.
Jüngere Kundschaft allerdings, das stimmt, die hat auch Druck aufgesetzt, wieso man dieses und jenes nicht verwendet. Aber im Gespräch, wenn man aufzeigen konnte, wo die Risiken liegen, da konnte oft beruhigend eingewirkt werden.
Vertrauen bei der Bank La Roche steht dieses Wort in einem der ersten Sätze des Leitbildes. Wie füllen Sie diesen doch etwas inflationär benutzten Begriff?
Wir versuchen ernsthaft dem Kunden die Lage so zu schildern, wie wir sie analysieren und nichts zu beschönigen.
Ist da die Ehrlichkeit wirklich dienlich? Schließlich will ja auch die Bank La Roche Geld verdienen.
Das ist richtig, wir alle müssen irgendwie überleben. Aber Sie können jetzt das Geldverdienen an die erste Stelle stellen oder das gute Verhältnis mit dem Kunden an erste Stelle. Wir haben es immer so gehalten, dass wir den Kunden an erste Stelle setzen. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn der Kunde zufrieden ist, dann werden auch wir etwas dabei verdienen. Auch der Kunde muss auf uns eingehen und uns begreifen. Wenn er das nicht möchte, dann ist er vielleicht nicht unbedingt eben unser Kunde.
Unser Kunde, das geht bei der Bank La Roche weit über die pekuniären Verhältnisse hinaus. Ebenso wie unsere Mitarbeitenden ganz besondere Mitarbeitende sind.
Klar, wir sind ein Nischenmarktunternehmen. Wir können nicht alle Kunden für uns gewinnen, genau wie wir nicht alle Arbeitnehmer für eine Stelle bei La Roche & Co. interessieren können. Allerdings werden wir derzeit natürlich von Angeboten überhäuft. Auch dort ist uns natürlich sehr wichtig, dass Personen, die bei uns arbeiten, in unsere Familie integriert werden können und integriert sein wollen. Man kann nicht verordnen, dass man eine Familienfirma ist. Alle müssen Familie sein wollen.
Wenn François Lappart das sagt, hat das weitreichende Bedeutung.
Der Bankier sieht sich durchaus auch als Lebenshelfer in schwierigen Situationen. Wir helfen mit bei Erbteilungen und so weiter. Viele Probleme werden auch an uns herangetragen, die nicht direkt mit dem Bankgeschäft verbunden sind. Wir machen manchmal vielleicht diesen etwas vermessenen Vergleich, dass wir vielleicht nach dem Hausarzt die zweitwichtigste Verbindung von außen sind.
Unter solchen Umständen liegt es auf der Hand, dass Personal nicht einfach jederzeit auswechselbar ist und deshalb legt man auf deren Rekrutierung große Sorgfalt.
Wir haben an der Front in unserem Haus keine Stellenwechsel, kann man sagen. Diese Personen, die wir suchen, suchen auch ihrerseits wiederum eine stabile Anstellung und betrachten es oft als eine Nebenstelle. Und nicht, wie das oft modern gesagt wird, jemand, der nicht mindestens nach 10 Jahren seine Stelle wechselt, ist ein fauler Kerl. Unsere Mitarbeiter wissen, dass man dieses Vertrauen, wie wir vorher besprochen haben, eben über lange Zeit erringen muss.
Boni übrigens gibt es bei dieser Bank keine, auch keine Budgetvorgaben. Dafür aber sind alle 110 Mitarbeitenden prozentual am Ertrag der Bank La Roche beteiligt. Er möchte, meint François Lappart, angesichts meiner Verblüffung über solch fast märchenhaft altmodisch wirkenden Verhältnisse, er möchte doch noch klarstellen, dass sie keineswegs hinter dem Mond leben würden, sondern durchaus von dieser Welt seien. Mit modernster Infrastruktur ausgestattet und bald auch E-Banking im Angebot. An bestimmten Werten allerdings würden sie festhalten, auch wenn diese noch so altmodisch wirken.
Ich bin jetzt seit über 30 Jahren hier bei La Roche. Wir sind immer davon ausgegangen, dass dieses Modell überleben wird. Man sagt mir aber ebenso seit 30 Jahren, dass dieses Modell nicht überleben kann. Aber wie Sie heute sehen, Totgesagte leben länger.
Dass die Privatbank La Roche keinen Vertrauensverlust seitens ihrer Kunden zu beklagen hat, erstaunt Werner Müller, emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre, nicht. Denn Vertrauen, sagt er, hängt von Kontinuität ab und von Traditionen. Werte, die gerade von den kleinen Banken als immaterielles Gut gepflegt werden. Dies ganz im Gegensatz zu den Großbanken.
Da wird fusioniert, da wird angeeignet, da sind Übernahmen, da wird reorganisiert, restrukturiert. Und vor allem hat es auch eine relativ hohe Personalfluktuation. Und wenn ich heute komme, ist da ein anderer, als wenn ich morgen komme.
Es sei, so Werner Müller, nicht dasselbe, wie wenn man von jemandem beraten wird, den man kennt, dem man vertraut und sich bei ihm nicht ständig fragen muss, welche undurchschaubaren Interessen er da vertreten wird. Was aber, frage ich, wenn ein bekannter Kundenberater Empfehlungen macht, die sich nachher nicht bewahrheiten? Wird er ihm weiterhin vertrauen, der Bank verzeihen, auch wenn er dabei Geld verloren hat?
Wenn der meine persönliche Situation, wann brauche ich Geld, wie viel Geld, was ist meine materielle Zukunft, wenn der mir klar die Risiken aufzeigt, die ich eingehe, und wenn der mich wirklich vollumfänglich ständig informiert, über was passiert, dann würde ich ihm selbstverständlich nachsehen.
Denn Börsen sind unberechenbar, schmunzelt Werner Müller, auch wenn die ökonomischen Modelle zuweilen da etwas anderes behaupten.
Und da ist ja mein Anlageberater auch kein Hellseher, sondern das ist ganz klar, dass da dann Dinge schief gehen können. Und das ist doch ganz klar, dass wir da dann beide eigentlich das falsch gesehen haben. Oder? Wir haben es ja miteinander besprochen.
Transparenz also kann nebst Kontinuität eine weitere vertrauenserhaltende Voraussetzung sein. Und genau dieser Transparenz hat sich die Alternative Bank Schweiz verschrieben. Als eine der jüngsten Banken der Schweiz, sie ist gerade mal 18 Jahre alt, geht sie, wie ihr Name sagt, alternative Wege. So trägt Sven Thali, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Alternativen Bank, weder einen Anzug noch eine Krawatte. Er entspricht bewusst nicht dem Bild eines Bankdirektors.
Das Bild eben, das man mit Bankdirektor verbindet, das gefällt mir nicht so. Es tönt für mich nicht sehr dynamisch.
Was ihm auch nicht gefallen hat, während und nach seiner Ausbildung zum Bankenkaufmann, war, dass es bei diesem Beruf immer nur noch mehr und mehr darum ging, Geld um des Geldes willen zu vermehren.
Zum Teil mit Maßnahmen und Konstrukten, die meines Erachtens einfach nicht ehrlich sind.
Dabei hat Sven Thaly nichts gegen Geld, ganz im Gegenteil. Geld schafft Möglichkeiten, aber Geld muss auch einen Sinn haben.
Als Schreiner habe ich die Möglichkeit, einen Tisch zu kreieren, alles einfließen zu lassen, ist ehrliche, bodenständige Arbeit. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, mit Geld, das muss doch auch wirklich etwas bewirken, das der Menschheit eben nützt.
Die Alternative Bank Schweiz beschäftigt ungefähr 100 Mitarbeitende. Sie ist nicht wie die Privatbank La Roche auf Vermögensverwaltung spezialisiert, sondern auf das klassische Geldvermittlungsgeschäft. Kunden bringen ihr erspartes Geld auf die Bank, erhalten dafür einen Zins. Die Bank gibt das Geld weiter an andere Kunden, die Geld brauchen, und erhält dafür ihrerseits von diesen Kunden Zins.
Anständig ist für mich nicht mal so die Grössenordnung, ob das nun ein Nettojahresgewinn von 2, 3 oder 4 Millionen ist, empfinde ich nicht so als relevant. Für mich ist wichtiger, dass wir einen Teil des Gewinnes eben weitergeben, indem wir zum Beispiel einen Förderkredit geben, sei das nun für Frauenprojekte, Bildung, Soziales, biologische Landwirtschaft, den wir ganz bewusst nicht den Zins verlangen, den wir eigentlich könnten aufgrund des Marktumfeldes, sondern wir sagen, wir fördern diesen Bereich und geben einen günstigeren Zins.
Veranschaulichen lässt sich das anhand der speziellen Ökohypothek.
Wir sagen, wenn man baut heute, soll man sich ja nicht gleich die eigene Sondermülldeponie hinstellen, sondern möglichst eben Materialien, die einfach rezyklierbar sind, die man nicht irgendwo in Deponien ablagern muss. Und das ist so ein Beispiel eben mit dieser Hypothek, die wir dann, dort sehen wir auf verschiedene Stufen vor, Stufe 1, 2, 3, und je nachdem, welche Stufe die Kundschaft erreicht, gibt es eine Vergünstigung.
Je besser also die Ökobilanz, desto billiger die Hypothek. Die unterste Stufe liegt zurzeit bei 2,3%. Bei der Förderung nachhaltiger Projekte sorgt die alternative Bank dafür, dass die Sparkunden jederzeit wissen, was genau mit ihrem Geld passiert. In Sachen Transparenz geht die alternative Bank weiter als jede andere Bank.
Vom Bankgeheimnis ausgehend haben wir das ein bisschen aufgeweicht, sage ich mal, mit dem Einverständnis der Anlegerinnen und Anleger. Also wir haben eine Transparenz mit einer Kreditliste. Da können unsere Anlegerinnen und Anleger auf den Franken genau entnehmen, wem haben wir Geld gegeben. Und diese Transparenz, das denke ich, ist so wertvoll und würde ich mir wünschen, weil diese Transparenz würde auch die Vergleichbarkeit unter den Banken eben erhöhen oder erst herstellen.
Mehr als 70% der Gelder der alternativen Bank gehen in den Immobilienmarkt. Ausgerechnet, ist man da versucht zu sagen.
Wir werden in Kürze eine Förderhypothek auf den Markt bringen, in der wir den riesigen Bestand an Altimmobilien, die saniert werden müssen, 50er Jahre, 60er Jahre, zum Teil einen katastrophalen energetischen, aber auch baubiologischen Zustand. Dort wollen wir Begleitung bieten, auch Beratung bieten. Wie kann man diesen Immobilienpark Schweiz eben wirklich auch nachhaltig und verantwortungsvoll sanieren?
Die alternative Bank hat ebenso wie die Privatraiffeisen und Kantonalbanken dank der Krise und dem damit verbundenen Vertrauensverlust in die beiden Großbanken CS und UBS eine Zunahme von Kunden zu verzeichnen.
Wir haben eine große Glaubwürdigkeit, weil wir hängen uns nicht einfach einen grünen Deckmantel um, sondern wir sind so, wie wir sind. Also wir haben unsere Ethik, unseren Charakter und daran arbeiten wir auch hart. Das wurde nicht einfach irgendwann mal definiert, sondern ist eben, für mich ist Ethik gleich Charakter.
Charakter und Ethik, das klingt gut, aber wie bildet man diesen Charakter im Bankengeschäft konkret? Was heißt Ethik im Alltag? Da gehe es, erklärt Sven Thaly, beispielsweise um die Finanzierung einer Holzschnitzelheizung auf einem größeren Werkareal. Auf diesem Areal hat allerdings auch ein Pelzhändler sein Geschäft.
Pelzhandel ist bei uns per se auf der Negativliste, also so gesehen, aus dieser Optik könnte man sagen, niet, da gibt es von uns keinen Rappen. Holzschnitzelheizung ist förderungswürdig. Was macht man jetzt? Wann hört man auf mit der Betrachtung? Das sind ganz schwierige Themen und die muss man diskutieren, weil daran wächst man.
Dieses Beispiel ist zwar fiktiv, aber trotzdem. Wie würde die alternative Bank in diesem Fall entscheiden?
Wenn ich keine weiteren Informationen hätte, würden wir das ablehnen. Tendenziell. Die Geschichte kann man weiterspinnen. Wenn nun dieser Pelzhändler, die zweite Generation eingestiegen und der findet das auch nicht so toll, kann aber von heute auf morgen das Geschäftsmodell nicht wechseln, könnte uns aber glaubhaft darlegen, ja gut, ich ändere mein Geschäftsmodell, das ist das Neue, dann sieht es schon wieder anders aus.
Auf die Frage, wie hoch denn die Löhne im Schnitt bei Ihnen seien, zögert Sventali. Das wisse er nicht genau, aber ein Kadermitglied verdiene im Schnitt zwischen 110.000 und 140.000 Franken pro Jahr. Das entspricht ungefähr einem Drittel des UBS-Durchschnittslohnes. Aber
wir haben die 40-Stunden-Woche. Wenn jemand übers Jahr gesehen massiv mehr arbeitet, kann er diese Stunden beziehen oder kann er diese Stunden sich auszahlen lassen. Und das ist dann bei anderen Banken ist es dann einfach so inbegriffen. Das ist ein Gesamtpaket. Natürlich gibt es Zeiten, da arbeitet jemand viel mehr, aber das ist dann nicht à fonds perdu, sondern das bekommt er zurück in irgendeiner Form, die dann eben wichtig ist. Das können Geldbeträge sein dann, das kann aber auch zusätzliche Freizeit sein.
Beide Banken, die Alternative Bank sowie die Privatbank La Roche, sind zwei Beispiele von Banken, die mit ganz unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen ihrer Kundschaft erhalten konnten. Ein immaterielles Gut, um das sich die UBS zurzeit ganz außerordentlich bemüht. Mit einer großformatigen Werbekampagne, bei der sich verschiedene Menschen hinter die UBS stellen. Trotz gravierender Fehler, die da gemacht wurden, ist auf diesen Plakaten zu lesen. Dass auf diesen Plakaten kein Firmenlogo zu finden ist, ist ein Detail. Ebenso sind es nur Details, über die man stolpert beim Kundenbrief, den die UBS kurz vor Weihnachten verschickt hat. Auch hier gesteht die Großbank Fehler ein und entschuldigt sich dafür. Nicht sehr überzeugend, meint Werner Müller, der diesen Brief genauer angeschaut hat.
Sie sagen, Sie treffen jetzt eine Reihe von notwendigen und radikalen Entscheiden, um unsere Bank zum Wohl unserer Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Schweizer Bevölkerung zu schützen. Also es geht um den Schutz der Bank und die implizite Annahme, wenn man diese Bank schützt, dann ist das zum Wohle von allen anderen. Aber in erster Linie geht es jetzt wieder um die Bank und nicht um die Anspruchsgruppen, die ja eigentlich diese Bank legitimieren, indem sie eben Mittel zur Verfügung stellen und Vertrauen zur Verfügung stellen.
Subtile Signale sind das nur. Signale allerdings, die vermuten lassen, dass die UBS immer noch nicht ganz die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat aus diesem ganzen Prozess.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.